Jan, vielen Dank. Ich finde, der Bart steht dir exzellent, den darfst du gern behalten. Das ist die ganze Leiterschaft mittlerweile bärtig. Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, den er hier gemacht hat. Wetter ist top, schön, dass ihr da seid. Ich darf noch kurz beten, bevor wir anfangen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute deinen Namen hoch erheben dürfen, Herr. Dass du ein guter Gott bist, der uns Zuversicht schenkt in allen und an all unseren Tagen, in allen Situationen, Herr, segne bitte, Herr, dieses Wort. Herr, lass deine Schafe mir von dir hören, nicht von mir, sondern von dir, Herr. Und sprich du bitte durch deinen Geist zu uns und, Herr, segne das Wort durch deinen Geist in den Ohren und den Herzen deiner Kinder in Jesu Namen. Amen. So, ich darf heute aus dem Hebräerbrief Kapitel 6 die Verse 19 und 20 mit euch teilen. Da lesen wir, diese Hoffnung halten wir fest als ihren sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Genau, diese Hoffnung. Hoffnung ist ja so eins der stärksten Emotionen, eine der stärksten Triebfedern, die wir als Menschen haben. Und ich glaube nicht nur wir als Menschen, sondern allgemein wir als Geschöpfe. Sogar bei Tieren hat man das festgestellt. Ich habe mal gelesen von einem Versuch, da hat man Ratten in einen großen Wassertank gesteckt und hat geschaut, wie lange schwimmen die, bevor die absaufen. Und dann haben sie die Zeit gestoppt, und so ungefähr so Minute 15 sind die Ratten dann, haben aufgegeben, sind abgesoffen, waren tot. Und dann hat man neue Ratten genommen, hat sie reingesetzt und hat die Ratten nach 10 Minuten wieder rausgehoben. Dann hat man die Ratten sich erholen lassen, so einen Tag. Und dann hat man die Ratten wieder in diesen Tank gesetzt und hat geschaut, wie lange sie jetzt schwimmen. Und die Ratten haben sage und schreibe 30 Stunden durchgehalten, bis sie dann auch ertrunken sind. Und die hatten diese Hoffnung, da kam schon mal die Hand, die holt mich jetzt wieder raus. Ich werde jetzt gerettet werden, ich muss nur noch ein bisschen durchhalten. Und vielleicht hattet ihr das Gefühl auch schon mal, aber mir ging es, bevor ich den Herrn gekannt habe, als Kind, als Jugendlicher oft so, ich habe mich auch gefühlt wie eine Ratte in einem Wassertank. So, als wäre man irgendwo ganz weit draußen im Ozean verloren. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal so Horrorfilme gesehen, die man mit diesem Motiv gedreht hat, dass man mitten im Ozean ausgesetzt ist. Und man hat vom Horizont zum Horizont nichts als Himmel. Und unter dir hast du nichts als tiefen, schwarzen Abgrund. Und du hast kein Boot. Du weißt nicht, woher kommst du. Du weißt nicht, wohin gehst du. Und mir war das irgendwie so, als wäre ich irgendeines Tages aufgewacht und so die schneidende See, die schwappt dir ins Gesicht und das Salz, das brennt in den Augen und von oben brennt die Sonne. Und du denkst dir, wo bin ich jetzt eigentlich? Warum bin ich hier? Und warum muss ich jetzt hier strampeln? Und du strampelst und strampelst und strampelst und du hoffst, dass du nicht untergehst. Und irgendwann fragst du dich, ja, warum strampel ich hier eigentlich? Weil, wofür? Wohin schwimme ich eigentlich? So in der Schule oder so, die Eltern sagen dir, du musst ja gute Noten haben. Und du denkst dir, ja, warum eigentlich? Ja, damit du dann einen guten Job hast. Ja, und wofür brauche ich den? Ja, damit du Geld verdienst. Ja, und wofür brauche ich das Geld? Ja, damit du mal übertragenen Sinn neue Leute in die Welt setzen kannst, die dann auch strampeln, strampeln, strampeln und dieser ewige Kreislauf, der wiederholt sich. Und du fragst die Leute, die so um dich herumschwimmen im Ozean, ja, warum strampeln wir eigentlich? Und die so, leise, strampel weiter. Ja, wenn ich aufhöre zu strampeln, ja, dann gehst du unter. Und wenn ich untergehe, was passiert dann? Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, dann ist es vorbei. Manche sagen, ja, du kommst wieder halt als andere und strampelst dann nochmal, fünfmal irgendwann, bis du aufhörst zu strampeln irgendwann. Und ja, es gab auch mal Leute, die gesagt haben, nee, da rettet dich mal einer, aber das ist lang, lang, lang her, dass wir das geglaubt haben und die haben auch mal irgendwelche Kreuzzüge geführt, also die waren böse, irgendwie sowas für Verteidigungskriegen vor 800 Jahren, also auf die brauchst du nicht hören. Und du denkst, ja super, das ist jetzt irgendwie doof. Also eigentlich würde ich am liebsten einfach aufhören, jetzt zu strampeln, weil ob ich heute oder in 80 Jahren aufhöre zu strampeln, ist ja eigentlich egal.
Und dann schaust du dich so um und denkst dir, okay, irgendwie habe ich den Eindruck, manche Leute stört das Strampeln weniger als mich. Aber irgendwann dachte ich mir dann, okay, ich glaube einfach, die Hoffnung, die die sich geschaffen haben, haben sie auf Dinge gesetzt, die eigentlich keine Hoffnungsträger waren. Weil auf was setze ich meine Hoffnung, wenn ich nicht sagen kann, woher kommt mich, schau zu den Bergen und woher kommt meine Hilfe? Sie kommt im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich meine Hilfe nicht auf den Herrn und seinen Namen setzen kann, dann setze ich meine Hoffnung auf Dinge, die diese Last nicht tragen können. Und ich glaube, das ist so ein Grundpfeiler des Götzendienstes, dass wir Dinge nehmen, die eigentlich gut sind, die eigentlich in ihrer Position, wo sie sein sollten, wertvoll sind, richtig sind und dort auch funktionieren. Und wir setzen die an den Platz, wo sie überhaupt nicht hingehören. Also ich glaube, es gibt so im BWL-Bereich, gab es mal so ein Buch, das hieß das Peter-Prinzip. Und das war von einem Herrn Peter geschrieben und dem seine Auffassung war, dass so Institutionen deswegen ineffektiv werden, weil die guten Menschen, die guten Arbeiter so lange befördert werden, bis sie überfordert sind. Und irgendwann hast du in den obersten Positionen Leute, die vorher gut waren und jetzt eigentlich völlig nutzlos sind da oben oder zumindest überfordert. Und jeder kennt es vielleicht, dein Hund ist super als Hund, aber du möchtest deinen Hund nicht als deinen Chauffeur einsetzen. Also ich glaube, der wenigste wird sich heute von seinem Haustier gefahren haben lassen, weil er wisst, der Hund, der ist nicht fürs Autofahren gemacht. Der Hund ist fürs Liebhaben, der Hund ist fürs Aufpassen, aber nicht fürs Autofahren. Oder Feuer im Kamin ist was Schönes. Feuer im ganzen Haus eher weniger. Und ich glaube, Menschen sind da sehr kreativ. Und einer der Hauptgötzen in unserer heutigen Zeit, glaube ich, ist der Staat. Weil der Staat, da haben wir, der ist was Gutes, der ist von Gott gegeben. Der ist dafür da, uns zu beschützen, die Bösen zu bestrafen, das Gute zu belobigen und soll sozusagen diese Ordnung auferhalten, die von Gott gewollt ist, dass wir in Sicherheit leben können. Aber es gab dann so Philosophen, so, die aus der Französischen Revolution kamen, oder auch so ein Mann mit dem schönen, sperrigen Namen Georg, Friedrich, Wilhelm, ich glaube, nee, Gustav war nicht mal dabei, Hegel. Und Hegel war ein Mann, der gesagt hat, sozusagen, der Staat wäre die Fleischwerdung des Weltgeistes auf Erden. Also der war im Grunde Pantheist und dachte, alles das, was ist, ist richtig und das ist Gott. Und Gott verwirklicht sich selber und er verwirklicht sich auf Erden, ganz besonders im Staat. Und deswegen glaube ich, dass alle politischen Strömungen heute so, die irgendwie von Hegel beeinflusst sind, meistens sind so die Rotschattierten, haben so dieses Bedürfnis, dem Staat immer mehr Macht zu geben. Der Staat, der unterrichtet unsere Kinder, der Staat flickt unsere Straßen, der Staat, der rettet das Klima. Und die Freiheit, die wir dann kriegen, ist eigentlich Freiheit, die du im Gefängnis auch ausüben kannst. Du kannst im Gefängnis alle deine Lüsten frönen, du kannst im Gefängnis dich versorgen lassen und du bist frei eigentlich dann, sagen wir mal so, Gras zu rauchen und Tinder zu benutzen und das ist die Freiheit, die dir zusteht. Und für alles andere kümmert sich jemand anders drum. Und ich glaube aber, dass wir oft sehen, dass wenn hier jemandem was gegeben wurde, was er nicht halten kann, eine Belastung, die für die Schultern nicht gemacht sind, wenn diese Rolle, die man jetzt in diesem Beispiel dem Staat gegeben hat, die zu schwer ist, dann sehen wir, dass es das nicht halten kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da oft so großen Gefallen dran, wenn ich sehe, wie Gott Götzen in den Staub wirft. Also in meinem Leben ist es oft schmerzhaft, aber wenn man es beobachtet, ist es so, wo man sich richtig freut, wenn man denkt, ja, Gott hat triumphiert, weil nämlich uns aus uns heraus, wir können von außen heraus nicht so zum neuen Leben erweckt werden. Man hat es im 20. Jahrhundert oft versucht, dass die Nazis und auch die Kommunisten einen neuen Menschen versucht haben zu schaffen Und wenn man nur alle die Bösen sozusagen irgendwie ausrottet, dann gibt es irgendwann die eine Volksmasse, die eine Bewegung, die ist gut, die ist aufrecht und dann geht es in die Utopie. Und eigentlich ist es so, dass die Utopie mit uns Menschen nicht möglich ist, weil jeder von uns gefallen ist, weil jeder von uns erst ein neues Herz braucht. Und ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Doku angeschaut und ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber das hat genau das dargestellt, wo ich mir dachte, das möchte ich zeigen. So, ich weiß nicht, wer von euch das ab und zu liest, aber so alle paar Jahre kommt wieder so eine neue Horrordroge auf den Markt, wo man dann sagt, oh ja, Leute nehmen die jetzt anstatt dem und dem und sie sind dabei irgendwie gleich zu sterben oder verwandeln sich in Zombies und so. Und vor ein paar Jahren hieß diese Droge Krokodil und die kam irgendwie aus Sibirien und war so ein billiges Ersatzprodukt für Heroin. Und dann habe ich eine Doku von einem sehr, sehr unchristlichen Kanal angeschaut. Und also der ist nicht zu empfehlen, das ist der Weiß Channel, aber in diesem Fall dachte ich mir, naja, wird schon nicht so schlimm sein, war gerade erst bekehrt irgendwie. Und schaue sie dann und dachte mir, okay, jetzt sehe ich hier so Leute, die verfault sind, weil diese Droge, die besteht, glaube ich, aus Benzin und Brandbeschleuniger und Nagellack und irgendwie sowas, also ganz übel. Und wenn man sie die falsch spritzt oder falsch kocht, dann stirbt man entweder oder es fällt einem die Haut ab, also es ist richtig, richtig übel. Und stattdessen, was habe ich gesehen in der Doku? Eine halbe Stunde, wie der Bundesgott Israels den falschen Gott demütigt. Weil in diesem, man möchte sagen, gottverlassenen Ort, das war in Nowokusnezk in Sibirien, wirtschaftlich geht es denen richtig schlecht. Alle deprimiert, alle voller Verzweiflung. Die Jugendlichen fangen an, ganz früh Drogen zu nehmen, können sich Heroin nicht leisten und fangen an, dieses Gift sich einzuspritzen. Eine Mutter mit zwei Söhnen, die beide eigentlich talentiert waren, beide eigentlich was auf dem Kasten hatten, haben angefangen mit 18 das Zeug zu kochen und zu nehmen und sitzen dann geistig behindert auf der Couch und sagen, manchmal gehe ich mit meiner Mama noch spazieren, weil diese Droge sie so zugerichtet hat. Und die Frau sagt dann, die diese Doku gemacht hat, ja, sie haben auch Gerüchte gehört von Sekten, die als Entzugskliniken getarnt sind. Und dann geht man in so eine Sekte mit einer Entzugsklinik und was ist es? Es war ein Missionswerk von Teen Challenge, heißen die, glaube ich, von David Wilkerson oder sowas, also pfingstlerischer Missionsdienst. Und du siehst Leute, die in ihrer tiefsten Verzweiflung Hoffnung in Jesus gefunden haben. Und die Frau, die sich erwartet hätte, da kommt jetzt irgend so eine Manipulationssekte und alle Leute werden hier irgendwie ausgebeutet, kann nichts anderes sagen, als sagen, wow, da ist ja irgendwas anders jetzt. Und die Dame im Missionswerk sagt, wir wollen diesen Leuten zeigen, dass auch hier Hoffnung da ist für sie, dass es auch für sie Erlösung gibt, dass du auch im tiefsten Sibirien Hoffnung haben kannst, dass du dich nicht mit Drogen vollballern musst, dass du nicht, wie der eine sagt, ist mir egal, ob ihr mich füllt, nächste Woche kratze ich eh ab, sondern dass du Hoffnung hast. Und da waren Leute, die waren gezeichnet von dieser Drogenvergangenheit und singen Lieder, wo du die Melodie kennst, du den Text halt nicht und du weißt, ich habe die auch schon gesungen, diese Lieder. Und so dieser Grundtenor von dieser Doku war immer, ja, okay, aber eigentlich sollte das der Staat machen. Eigentlich sollte das so jemand, sollte unser Gott das machen. Du hörst immer so im Hintergrund schreien, Baal, Baal, wo bist du? Wie damals als Elia mit den Baalspropheten gestritten hat. Baal, Baal, wo bist du? Und ist das kein Scherz? Die Doku endet mit der Aussage, ja, die Sekten und die Kirchen sind nicht die Lösung, aber scheinen wohl gerade das Beste zu sein, was diese jungen Menschen hier kriegen können. Und ich dachte mir, Halleluja, wie wundervoll ist es, wenn Jahwe diesen Götzen in den Staub tritt. Halleluja, weil unser Gott uns Hoffnung schenkt. Und es ist super, wenn wir eine Ordnung haben, die uns bewahrt, aber es ist wichtig zu wissen, dass unsere Hoffnung nicht von irgendwas Menschgemachten kommt, sondern von Gott allein. Amen. Und wie es dann heißt im Text, dieser Anker der Seele, der hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Das klingt erstmal seltsam, aber wenn man das bisschen sich genauer anschaut, dann sieht man, dieser Karabinerhaken, der diesen Anker festhält, wie fest der eigentlich ist. Der Anker hinein hinter den Vorhang. Der Vorhang war im Alten Testament in der Stiftshütte oder im Tempel, da wo Gott seinem Volk begegnet hat, der Teil, der das Allerheiligste vom Rest abgetrennt hat. Da, wo die Bundeslade war, da wo der Gnadenthron war, da, wo einmal im Jahr der Hohepriester hineingehen durfte, um das Blut des Opfers darzubringen zur Sühnung an Yom Kippur, für die Sühnung der Sünden des Volkes. Da haben wir jetzt einen Anker der Seele. Und vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte mit dem Hohepriester, der an Yom Kippur eine Kette oder ein Seil um das Bein gebunden bekommen hat, dass wenn er hineingeht und er macht versehentlich was Blasphemisches, dass er und er wird von Gott totgeschlagen, dass man ihn wieder rausziehen kann. Ich glaube, das habe ich ja selber schon mal irgendwie verbreitet, die Geschichte. Ich habe jetzt in der Vorbereitung festgestellt, es ist tatsächlich ein Mythos aus dem 13. Jahrhundert oder sowas, taucht in weder in der Bibel noch in der jüdischen zeitgenössischen Literatur oder Josephus nicht auf. Und wäre auch eigentlich ein Verstoß gegen die Gebote, wie sich die Hohepriester zu kleiden haben, weil die ja spezifisch ihre Kleidervorschriften hatten und so ein Seil hätte dagegen verstoßen. Aber ich glaube, für uns Menschen ist diese, kann ich verstehen, woher das kommt. Weil wenn ich mir denke, was ich vor mir von Gott treten lasse, wie oft möchte ich dem ein Seil an den Knöchel binden, damit ich ihn ein bisschen zurückhalten kann, dass ich sozusagen, dass das Volk im Profanen den Hohepriester wieder aus der Heiligkeit ziehen kann. Weil wir von der Natur aus uns scheuen, vor Gott in seine Heiligkeit zu treten. So C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, hat das mal ganz anschaulich in der Geschichte ausgedrückt. In seinem Buch Die große Scheidung schreibt er von der grauen Stadt. Und die graue Stadt, die steht für die Hölle. Und in dieser grauen Stadt, da ist dunkel und da wohnen Schrecken und die Menschen, die leiden und sind geknechtet. Aber es geht auch ein Bus. Es geht ein Bus in den Himmel. Aber dieser Bus ist nicht zur Zeit wie die Züge mit dem 9-Euro-Ticket am Wochenende. So genießen sie die Fahrt in vollen Zügen, sondern dieser Bus, der ist leer. Da wagen es nur ganz wenige Leute, sich reinzusetzen. Und dann fährt dieser Bus von der grauen Stadt hin in den Himmel und es strömt dieses Licht. Und was machen die Leute, die aussteigen? Die ersten, die laufen wieder zum Bus zurück, weil sie Angst haben. Weil, wie der Theologe Michael Reeves in seinem Kommentar für diese Geschichte schreibt, denn während die Dunkelheit furchterregend ist, weil sie so viele namenlose Schrecken verbirgt, ist das Licht noch furchterregender, weil es sie offenbart. Und wie oft geht es uns so, dass wir uns vor dem Licht Gottes scheuen, weil wir wissen, da ist noch was, was nicht beleuchtet werden sollte. Wenn wir unseren Hohepriester vor Gott treten lassen, im Gebet sozusagen übertragenen Sinn, das, was von uns vor Gott kommen möchte, wie oft binden wir dem noch einen Strick an die Taille? Weil wir sagen, nee, da gibt es Dinge, die möchte ich eigentlich nicht vor Gott bringen. Da gibt es Sünden, die möchte ich nicht bekennen. Da gibt es Dinge in mir, da will ich nicht, dass da Licht drauf kommt. Und die Geschichte von der grauen Stadt geht weiter, dass einer dieser Bewohner dann von einem Himmelswesen konfrontiert wird. Und er sträubt sich, den anzuschauen und sagt, bitte lass mich in Ruhe. Und der geht zu ihm hin und sagt, die Eidechse der Lust, die auf deiner Schulter sitzt, lass mich die entfernen. Und er sagt, bitte gehen Sie weg, es brennt, sie verbrennen mich.
Und er identifiziert sich so sehr mit seiner eigenen Sünde, dass er denkt, er kommt um, wenn die Sünde stirbt. Und letztendlich ringt er sich dazu durch, die Sünde töten zu lassen. Der Engel bricht der Eidechse das Genick und anstatt, dass der Mann stirbt, wird er verherrlicht und ebenfalls zu dem Himmelswesen. Wie oft geht es uns so, dass wir nicht wollen, dass das, was uns von Gott irgendwie trennt, losgelöst wird. Dass wir auch irgendwie noch die Gefangenschaft als Freiheit sehen. Dass wir denken, in unserer Gefängniszelle sind wir frei, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Aber eigentlich, wenn sie weg wären, wäre die Freiheit so viel größer. Und diese Hoffnung, die wir jetzt haben, diese Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Weil diese Hoffnung Mensch geworden ist. Im 1. Mose, da flieht Jakob vor seinem Bruder Esau und er schläft und im Traum sieht er eine Himmelsleiter, auf der die Engel auf und niedersteigen. Und Johannes sagt uns dann im 1. Kapitel seines Evangeliums, diese Himmelsleiter, die ist Jesus. Auf Jesus steigen die Engel auf und nieder empor. Jesus bildet die Brücke zwischen dem Himmel und der Erde. Jesus, der Mensch und Gott geworden, Mensch ist und Gott gleichzeitig, versöhnt uns als unser ewiger Hohepriester mit Gott. Und er ist nicht irgendwie ein Hohepriester, so nach der Ordnung Levis, nach dem Alten Testament, sondern es heißt hier, er ist ein Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedek. Und da möchte ich heute gar nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, die zweite Predigt, die ich hier jemals halten durfte, war spezifisch über das Thema Melchisedek. Meine zweite Predigt und die erste, wo ich gesehen habe, dass jemand eingeschlafen ist. Also nur mal so, wenn hier jemand seine Sabbatruhe ganz tief genießt, ich sehe das, das ist okay. Aber um zusammenzufassen, wer Melchisedek ist. Melchisedek ist ein Priester Gottes aus dem ersten Buch Mose, der einfach auftaucht. Du weißt nicht, wo er herkommt, du weißt nicht, wem sein Vater ist, du weißt nicht, wer sein Großvater ist, es ist nichts über seinen Tod berichtet. Der ist auf einmal einfach da. Abraham gibt dem nach einer siegreichen Schlacht den 10. der Kriegsbeute und er segnet ihn. Und dann verschwindet er wieder. Und deswegen heißt dann, dass die Priesterschaft des Melchisedeks höher ist als die des Levi, die des Aaron, weil sozusagen im jüdischen Verständnis Levi und Aaron noch in der Lände Abrahams waren sozusagen. Also bei Bayerisch darf man sagen, die sind nur mit den Mucken geflogen damals. Und der Urgroßvater Abraham von allen Leviten hat diesem Melchisedek seinen Tribut erwiesen durch den 10. Und demnach ist die Priesterschaft des Melchisedek größer als die der alttestamentarischen Priester. Und was heißt das jetzt für Jesus? Es heißt, dass Melchisedek, ob er gestorben ist wirklich oder nicht, ist nichts berichtet davon. Es heißt, dass er ein Priester auf Ewigkeit war. Und Jesus jetzt auch ein Priester auf Ewigkeit ist. Und dieser Priester auf Ewigkeit unterscheidet sich von den alten Priestern dadurch, dass er niemals mehr sterben wird. Die alten Priester, die sind Jahr für Jahr reingegangen, haben das Blut dargebracht, mussten erst Sühne für ihre eigene Sünde verrichten und dann sind sie gestorben. Und dann kam der Sohn und dann kam der Enkel. Und das Blut vom Vorjahr war vielleicht noch auf dem Gnadenthron. Und sie dachten sich, irgendwann muss was kommen, was das Ganze erfüllen wird. Und schließlich kommt es, was alles erfüllen wird. Und dieser Priester, Jesus nach der Ordnung des Melchisedeks, bringt nicht das Blut von Böcken und Stieren als Opfer dar, sondern sein eigenes. Und es heißt auch, dass er dieses Opfer ein für alle Mal vollbracht hat. Er musste nicht jedes Jahr aufs Neue, sondern hat es ein für alle Mal gemacht. Und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. In diese Herrlichkeit setzt er sich und er sitzt dort und er wird nicht wegzubewegen sein. Und deswegen sehen wir, Gott hat es anders gemacht. Wir denken, wir müssten den Hohepriester festhalten, um ihn wieder zurückzuziehen in unsere verkommene Gegenwart. Gott hat es gemacht, er hat den Hohepriester gesetzt und der Anker geht in die andere Richtung, der hält uns jetzt.
Und dieser Anker, ein Anker ist kein Spanngurt für eine Ladungssicherung. Ein Anker hat Bewegungsfreiheit. Und wenn du deinen Anker in Jesus hast und die Wellen gegen dich schwappen und selbst wenn du in diesem Ozean der Verlorenheit schwimmst, wenn der Anker der Erlösung dich festhält, dann können die Wogen, die Wellen kommen und dir ins Gesicht schlagen und die Sonne stechen und das Salz dich beißen. Wenn dieser Anker dich festhält, dann wirst du nicht fortgetrieben werden. Wenn dieser Anker dich festhält, dann hast du die Zuversicht, die Hoffnung, auf die du deine Hoffnung legen kannst. Die wird uns in den Versen davor beschrieben als die Zuversicht, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird. Und es heißt auch davon, er hat doppelt zugesichert. Einmal, Gott kann nicht lügen, und zweimal, Gott hat bei sich selber geschworen. Gott kann nicht lügen und hat bei sich selber geschworen, dass alle seine Verheißungen erfüllt werden. Wenn du in Jesus bist, dann ist es völlig egal, wo du bist, wer du bist, die Verheißungen gelten dir. Die Verheißungen, dass du ein Kind bist, dass du nicht verloren gehen wirst und dass er dich bewahren wird bis zum allerletzten Ende. Dass dieser Anker nicht rausgerissen wird. Du weißt jetzt, wenn die Stürme kommen und die Wellen schwenken, mein Anker hält auf dem tiefsten Grund. Den Anker, den siehst du nicht mehr. Den Anker, du weißt nur, er ist da, aber er ist versunken in den tiefen Abgründen der göttlichen Herrlichkeit. Hoffnung schaut drauf, sieht nicht, aber glaubt. Und Jesus hält dich fest. Und du kannst in den Himmel schauen und sagen, mein Morgenstern ist aufgegangen. Ich weiß, wo ich hinschwimme und ich weiß, ich komme nicht vom Kurs ab, weil mein Jesus mich festhält. Halleluja. Unser Gott ist so groß, dass jede Zuversicht in ihm Ja und Amen ist. Das ist sicherer wie das Amen in der Kirche. Das ist sogar sicherer wie, dass die auf Bibel.tv die Knobi-Vital-Werbung kommt. Alle seine Zusagen werden erfüllt werden, weil Gott das selber versprochen hat. Und ich denke mir, ich brauche keine falschen Götter, selbst wenn sie mich manchmal versuchen, wenn ich weiß, ich habe meine Hoffnung auf Jesus. Ich kann mein Leben leben, ohne Angst haben zu müssen. Ich kann, meine Frau und ich haben uns damals gefragt, was sagen wir Leuten, die sagen, ja, wie kannst du denn in diese Welt noch ein Kind setzen? Das kann man Kindern doch nicht antun. Also, wer mal Ärger mit mir möchte, sagt mir als Christ sowas, gell? Weil das ist reproduktiver Atheismus. Ich darf Kinder in diese Welt setzen, Ebenbildträger Gottes, weil ich weiß, dass sie zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Ehre bestimmt sind. Und auch wenn es sich vielleicht mal unangenehm für sie oder für mich anfühlen wird, ich weiß, dass Gott einen Plan hat und ich weiß, dass Gott eine Zusage gemacht hat, dass er treu sein wird, 1000 Generationen. Und ob ich das jetzt nachrechnen muss bis 20.200 sonst was, oder ob das jetzt sinnbildlich gemeint ist, ich weiß, Gott wird seine Zusagen halten. Und ich habe Vertrauen darauf, dass Gott alle seine Kinder bewahren wird. Und von dem her darf ich so leben, auch wenn ich es oft nicht tue. Wie oft geht es uns so, dass wir denken, wow, wir wüssten es und dann machen wir es wieder nicht. Wie oft denke ich, wow, ich wüsste, ich kann jemandem die Wahrheit, die er braucht, mitteilen und ich sage einfach nichts. So, ich habe mal ein Buch gelesen, christliches, das hieß, wie können wir denn leben? Das war so eine Kulturanalyse aus christlicher Sicht und meine Englischlehrerin sagt, boah, gute Frage. Und ich hätte mir gedacht, ja, schauen Sie, Jesus ist die Antwort. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Achseln gezuckt und habe nichts gesagt, weil ich mich nicht getraut habe im Unterricht und ich ärgere mich bis heute deswegen. Und da denke ich mir, ich habe die Freiheit, darauf zu vertrauen, dass Gott sein Wort, das ausgeht, zur Frucht bringen lässt. Ohne, dass ich mich jetzt mühen muss. Und deswegen darf ich die Zuversicht haben, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich darf die Zuversicht haben, darauf zu vertrauen, dass er mich niemals loslassen wird. Und ich möchte, dass keiner von euch heute rausgeht, ohne dieselbe Zuversicht. Dass Jesus auferstanden ist. Er hat gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, sieh, ich war tot und ich lebe für alle Zeit. Der stirbt nicht mehr. Der ist ein Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedeks.
der wird auf ewig leben. Und weil er ewig lebt, dürfen wir ewig leben. Und wir dürfen auf seine Zuversicht vertrauen und dürfen in diesem Licht leben, das wir festhalten können. Egal wie viele Wellen dich ins Gesicht schlagen, egal wie oft du über die Reling deines Schiffes im Leben hängst und denkst, du musst dir jetzt übergeben. Es ist egal. Jesus hält dich, weil Jesus dich kennt und Jesus dich liebt und er mit seinem Blut ein für alle Mal bezahlt hat. Amen.